Ja, notfalls müsst ihr zum Äußeren greifen und einfach mal miteinander reden. So mein Ex-Chef, wenn wir mal wieder mit einer Problemstellung nicht klarkamen, nicht weiterkamen und irgendwie unabgestimmt waren. Ja, manchmal benötigen wir eine derartige Aufforderung. Wir benötigen eine Aufforderung für das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Wie oft grübeln wir über ein Problem, für das jemand andere vielleicht schon eine Lösung hat? Wie oft denken wir, was wohl der andere denkt? Wir könnten doch einfach mal nachfragen, was er oder sie denkt. Wie oft denken wir in die falsche Richtung? Reden mit anderen könnte helfen. Wie oft brauchen wir Hilfe, ärgern uns darüber, dass uns niemand Hilfe anbietet? Und wir haben niemanden danach gefragt. Manchmal hilft es einem Menschen, ihm zu sagen, wie gern oder wie lieb wir ihn haben. Und uns tut Lob auch gut. Redenden kann geholfen werden. Ja, da ist was dran. Der heutige Sonntag trägt den Namen Betet und fordert uns auf, noch einmal ganz besonders intensiv über das Gebet nachzudenken. Und hier geht es eigentlich auch um etwas Selbstverständliches, das Gespräch mit unserem Gott. Wir haben das Angebot und machen oft wenig davon Gebrauch. Wir haben das Angebot, mit dem zu reden, der wirklich helfen kann, mit dem zu reden, der immer ein offenes Ohr für uns hat. Reden schafft Beziehungen, nicht nur unter Menschen, nein, auch ganz besonders die Beziehung zu unserem Gott, von dem doch alles Leben abhängt, der unser Leben ist. Das Thema Beten und Gebet hat so viele Facetten und trotzdem müsste eigentlich niemand darüber predigen. Wir wissen doch alles über das Gebet. Und dennoch machen wir vielleicht manchmal sehr wenig davon Gebrauch. Der eine mehr, der andere weniger. Ich habe mich echt gefragt, was ich predigen soll. Was noch einmal wichtig ist, bewusst zu machen. Da das Gebet aber ein sehr elementarer Bestandteil unseres Glaubens ist, macht es ja durchaus Sinn, sich besonders an diesem Sonntag damit zu befassen. Lesen wir zuerst einmal den vorgeschlagenen Predigttext aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 4. Haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden, das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich soll reden. Zum Thema Gebet habe ich einige Gedanken und aus dem für heute vorgeschlagenen Predigttext geht für mich nur einer dieser hervor. Da werden wir uns verschiedene Bibelstellen ansehen, die sich mit dem Thema Beten und Gebet beschäftigen. Hier einmal die sechs Gedanken, die ich zum Thema Gebet habe. Gebet als Fürbitte und Einfordern von Fürbitte, Gebet als Gemeinschaftserlebnis, Gebet als Ermutigung, Gebet als Erkennungsmerkmal, Gebet als Liebeserklärung und Dank und die Macht des Gebetes. Gebet als Fürbitte, einfordernde Fürbitte. Und hier beginne ich mit den Gedanken zum heute vorgeschlagenen Predigttext. Haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden, das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich soll reden. Paulus sitzt im Gefängnis und bittet die Gemeinde, für ihn zu beten. Er benötigt Hilfe, Hilfe durch Gebet und fordert die Kolosser auf, für ihn zu beten. Und interessant ist, dass hier Paulus nicht darum bittet, für seine Freilassung zu beten. Er bittet darum, dass die Sache Christi weiter vorangetrieben wird. Er bittet darum, für offene Herzenstüren zu beten und nicht für offene Gefängnistüren. Die Gemeinde soll für Weisheit beten, damit Paulus die richtigen Worte findet, um Menschen zu erreichen. Ich glaube, es lohnt sich, sich dieses noch einmal ganz bewusst zu machen. Betet, dass viele Menschen in unserer Umgebung von Jesus hören und offene Herzen haben. Das soll unser vorrangigster Wunsch sein. Denn nicht jeder in der Gemeinde ist ein Paulus, ein Missionar. Jeder in der Gemeinde sollte aber ein Beter sein und mit seinem persönlichen Gebet die Mitglieder, Gemeindemitglieder mit der besonderen missionarischen Begabung zu unterstützen. Bedeutet das nun für uns, dass wir nicht auch andere bitten sollten, um eine Gesundheit zu beten? Dürfen wir nicht auch für Gebetsunterstützung für schwierige Lebensphasen bitten? Auch hier finden wir viele Beispiele in der Bibel und eines davon ist die Begebenheit von den Männern, die einen gelähmten Mann zu Jesus brachten. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Gedanken. Gebet als Gemeinschaftserlebnis. Wie würdet ihr eine gute Gemeinde beschreiben? Sie sind alle nett zueinander. Man erkennt, dass sie sich alle untereinander lieben. Sie machen vieles gemeinsam. Sie streiten nie oder wenig. Was zeichnet in deinen Augen eine gute Gemeinde aus? Lukas nennt als die äußeren Zeichen einer guten Gemeinde folgendes. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, den Vers 42. Sie blieben aber ständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Allein über diesen Vers könnte man lange predigen. Beständig in der Lehre, ganz wichtig. Enge Gemeinschaft und das Abendmahl, vielleicht auch gemeinsames Essen, aber nicht zuletzt nennt Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, als ein Indikator für eine gute Gemeinschaft das Gebet. Der Beginn des Verses, sie blieben aber beständig, ist diesem Vers vor die Klammer gesetzt. Also, sie blieben beständig in der Apostellehre, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, sie blieben beständig im Brotbrechen und sie blieben beständig im Gebet. Ja, das ständige Gespräch mit unserem Gott, die ständige Verbindung zu ihm, ist eines der Bausteine der Gemeinde. Paulus ist sich sicher, wenn er in dieser Gemeinde, die alle Kriterien erfüllt, ein Gebetsanliegen kippt, wird dieses auch sicher bearbeitet. Die Frage, ist der Gemeindegebetsdienst ausschließlich für geistliche Zwecke bestimmt, beantwortet sich unter anderem durch die Geschichte der Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus brachten. Einer der bekannteren Begebenheiten aus der Bibel. Wegen der vielen Menschen waren ein Durchkommen zu Jesus nicht zu denken. Daher rissen sie kurz entschlossen das Dach des Hauses auf, in dem sich Jesus befand, und ließen ihren Freund zu Jesu Füßen herab. Und da heißt es in Vers 20, und da er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin mir sicher, dass die Freunde ihren Kranken zu Jesus zwecks Heilung gebracht haben. Das war das primäre Ziel. Jesus sieht dann den Menschen und sieht, was er vorrangig braucht, nämlich Sündenvergebung. Und was noch bemerkenswert ist, Jesus sieht den Glauben der Freunde und handelt deswegen. Und am Ende heilt Jesus auch die körperlichen Gebrechen. Und was bedeutet das für uns als Gemeinde in Bezug auf das Gebet? Wir können heute leider nicht mehr unsere Kranken ins Auto packen, zu Jesus fahren, ihm die Kranken vor die Füße legen und um Heilung bitten. Wir können es aber im Gebet tun. Wir können durch unser Gebet das Dach aufreißen und unsere Schwester, unseren Bruder, unseren Mitmenschen vor Jesu Füße legen. Selbst wenn der in einer schwierigen Situation ist, gerade nicht glauben kann oder vielleicht kein Vertrauen zu Jesus hat oder Jesus gar nicht kennt, wenn er den Glauben der Freunde, der Beter sieht, handelt Jesus an den Menschen. Selbst wenn wir den Menschen mit seinen irdischen Problemen und Gebrechen zu Jesus bringen, sieht Jesus sich den Menschen an und weiß, was dieser braucht. Wir legen jemanden im Gebet in Jesu Hände und sehen erstmal nicht, dass sich etwas verändert. Vielleicht tritt keine Heilung in Kraft. Vielleicht bekommt der zu Jesus gebrachte Mensch noch weitere sichtbare Probleme. Aber wenn Jesus unseren Glauben sieht, wird er handeln. Wie auch immer. aber immer zum Besten für diesen Menschen. Und wenn er es will, wird er auch körperlich heilen oder das tun, wofür wir gebetet haben. Und allein das gemeinschaftliche Beten ist schon eine tolle Erfahrung. Als ich 2016 im Krankenhaus lag und operiert wurde, haben sich einige Wegbegleiter bei mir gemeldet. Von Kopf hoch, wird schon wieder, bis zu ich bete für dich, habe ich einiges an Zuspruch gehört. Bei all diesen Worten war der Zuspruch, dass für mich gebetet wird, der mir wirklich Trost gegeben hat. Damit eröffnet sich der dritte Gedanke, Gebet als Ermutigung. Und hier steht in Kolosser 1, Vers 3, wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesu Christi und beten alle Zeit für euch. So beginnt der Kolosserbrief. Das sind die Zusprüche unter Christen, die wirklich Substanz haben, trösten und weiterhelfen. In Zeiten, in denen man selbst kein Gebet zustande bringt, sind Menschen da, die für einen beten. Was Paulus zu Beginn des Kolosserbriefes schreibt, geht noch ein bisschen weiter. Und beten alle Zeit für euch. Das zeichnet eine hohe Beständigkeit aus. Und offensichtlich hat Paulus die Gemeinde auf seinem Gebetsplan stehen, damit er beständig dranbleibt. Das ist doch toll zu wissen. Zu wissen, dass jemand für einen beständig betet. Für einen persönlich, aber auch für die Gemeinde. Wir brauchen das. So können wir füreinander da sein. Das ist Gemeinschaft. Und so schafft das Gebet auch ein Gemeinschaftserlebnis. Für den anderen zu beten ist sehr gut. Wir sollten dies ständig tun, aber wir dürfen uns dieses auch zusprechen und untereinander sagen, so wie Paulus es der Gemeinde in seinem Brief schreibt. Das ermutigt uns und das schafft Gemeinschaft. Und ja, auch ein gutes Gefühl. Der Satz, ich bete für dich, ich habe für dich gebetet, wiegt oft viel mehr als die hilflosen Phrasen wie, ich denke an dich, ich drück dich in Gedanken oder ich drück dir die Daumen. Mal ehrlich, was bringt das schon? Vergessen wir nicht, füreinander zu beten. Und wenn eine gute Gemeinschaft sich über das Gebet identifiziert, dann der einzelne Christ, jeder für sich auch. Und damit bin ich schon beim nächsten Gedanken, das Gebet als Erkennungsmerkmal. Da zog der berüchtigte Paulus umher und verfolgte die Christen. Er suchte sie auf, zerrte sie vor Gericht und veranlasste sogar dessen Hinrichtung. Einer dieser verfolgten Christen, Ananias, bekam von Gott den Auftrag, zu Paulus zu gehen. Was in den Ananias vorging, können wir uns sicherlich gut vorstellen. Wer geht schon freiwillig in die Höhle des Löwen? Der wird mich umbringen, wird er gedacht haben. In der Apostelgeschichte 9, Vers 11 lesen wir Folgendes. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage im Haus des Judas nach einem namens Saul von Tarsus. Und siehe, er betet. Ja, damit ist doch alles klar. Wer aufrichtig betet, der gehört zu Gott. Nur wer an Jesus glaubt, wird mit ihm reden. Das gehört zu einer Beziehung einfach dazu. Damit ist sicher nicht das öffentliche Gebet gemeint. Damit will ich jetzt nicht das öffentliche Gebet schlecht reden. Es kann aber auch zu einer Show werden. Mit tollen Worten, mit einer Aufarbeitung der Predigt, so nach dem Motto, ich muss jetzt schnell nochmal ergänzen, was der Prediger heute so vergessen hat. Es hören halt viele zu. Nein, was ich hier meine, ist das stille Gebet. Wer sich in der Stillen die Zeit nimmt, dann, wenn es wirklich niemand mitbekommt oder wenn es ja nicht wirklich jemand mitbekommt, wer dann mit Jesus redet, der hat eine innige Beziehung zum Herrn. Wenn Ananias den Hinweis bekommt, dass er, also Saulus, betet, dann kann er sich gewiss sein, dieser Saulus von Tarsus ist ein Jesus-Anhänger. Wird Jesus auch auf mich verweisen können? Gehe zum Andi siehe, er betet? Oder wird er auch so auf dich verweisen können? So ist doch das gemeinsame Reden ein elementares Beziehungsmerkmal. Und nicht nur dann, wenn Probleme auftauchen. Nicht nur dann, wenn die große Not da ist. Nein, es ist eher ein ständiger Austausch. In jeder Situation. Jesus, was würdest du jetzt tun? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Danke, Herr, für diese tolle Situation. O Herr, hilf. Oder Jesus, du siehst jetzt hier die Menschen, hilf, dass sie nicht verloren gehen. Ich hab dich lieb, mein Herr. Lieber Papa, Abba. Wenn diese stillen Gebete fehlen, wenn der Austausch dauerhaft zu unserem Herrn fehlt, dann könnte es ein Zeichen dafür sein, dass etwas in der Beziehung klemmt. Wenn Jesus sagt, du kannst ihm vertrauen, er betet, dann bedeutet es, er ist im ständigen Kontakt zu mir, er gehört zur Familie. Bei all der Nähe, die Jesus zulässt, dürfen wir eines nicht aus den Augen verlieren. Nämlich was? Das ist der enorme Standesunterschied zu unserem Herrn. Dieser große Gott, der Herr über dem Himmel, der Erde und das gesamte Universum ist. Dieser Gott steht uns gegenüber. Und dennoch dürfen wir uns ihm väterlich nähern. Das macht unser Herz dankbar und führt zum nächsten Gedanken. Das Gebet als Liebeserklärung und Dank. Ja, wir haben mehr als 10.000 Gründe, unserem Gott zu danken, so wie wir es in den Lobpreiszeiten singen. Und es ist tatsächlich so. Aber sollten wir nur ad hoc nur 100 Gründe finden, fällt es uns sicher schwer, diese zusammenzutragen. Dennoch sind die Gründe garantiert da. Ja, ich singe auch schon mal gerne diese Lobpreislieder. Und wer heute als moderner Christ gelten will, der darf sich dessen irgendwie nicht verschließen. Es wird leider oft vergessen, dass Christen schon zu allen Zeiten Loblieder gesungen haben. Das ganze Ding heißt zwar nicht Worship and Praise, sondern Lieder zum Thema Lob und Dank. Klingt heute irgendwie nicht mehr so hip, ändert aber nichts an der Aussage. Und danke an Gott, dass er alle Sprachen versteht und sprechen kann. Aber das Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf jede Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Ja, mit diesem Lied verbinde ich sehr viel, denn wenn ich mit meinen Eltern damals in den Bergen unterwegs war und wir ein Gipfelkreuz erreichten, sich das atemberaubende Panorama vor uns ausbreitete, vielleicht unten im Tal Häuser und Menschen zu sehen waren, die so winzig klein waren, dann bekommt man auch heute noch einen Hauch des Gefühls der Größe Gottes. Mein Vater schrieb damals gerne ergriffen von diesem Gedanken dieses Lied ins Gipfelbuch. Und nicht selten haben wir das Lied angestimmt und in die Welt hinausgesungen. Kriegen wir das heute auch noch hin? Wenn ja, dann lass es uns einfach mal singen. Ich habe zufällig den Text gerade hier.
Du geschah.
Ja, das ist Lobpreis, wenn wir ergriffen sind von der Größe unseres Gottes und ihn dafür preisen. Und dabei kommt es nicht darauf an, möglichst in Englisch und mit vielen Wiederholungen eingängig zu singen. Es kommt darauf an, dass wir es mit unserem Herzen tun. Es kommt darauf an, dass es unser innigstes Anliegen ist, unseren großen Gott zu loben, ehren und zu preisen. Gott ist ein Gott, der dieses Lob verdient. Oder besser gesagt, das Lob, es ist seins. Und wenn wir glauben, dass Praise and Worship ein Phänomen unserer modernen Tage ist, dann lass uns von einem anderen überzeugen und in dem Psalm der Bibel sehen. Als ein herausgegriffenes Beispiel soll der Wochenpsalm, der Psalm 95, dienen. Ich habe zur Einleitung des Gottesdienstes schon einen Vers daraus zitiert. Kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauzen dem Hort unseres Heils. Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, da mich eure Väter versuchten, mich prüften und sahen mein Werk. Soweit erstmal. Das ist Praise and Worship mehrere tausend Jahre alt. Genial, oder? Und jetzt macht euch einmal bewusst, dass wir einen direkten Zugang zu diesem großen Gott haben, dass er sich auf uns und zu uns auf eine persönliche Ebene auf mich herablässt. Dann sprudelt unser Herz vor Freude über. Diese Brücke ist einzigartig. Zu dieser Brücke führt nur ein Weg, der Weg zu Jesu, zum Kreuz. Jesus ist für uns der Weg zum Vater, zu diesem großen und mächtigen Gott. Es lässt uns erneut in Jubel ausbrechen und in ein Lob einstimmen. Wir sind gerettet und safe durch Jesus. Ja, und falls ich den Eindruck erweckt habe, dass ich ein Gegner neuen Liedgutes bin, nein, ganz und gar nicht. Ich singe auch diese gern mit. Lasst uns aber bitte nicht vergessen, dass es viele Möglichkeiten gibt, in ein Lobgesang, in ein Lobgebet einzustimmen. Singen wird zu einem gesungenen Gebet. Psalm 95, Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Vielleicht ist jetzt der richtige Augenblick, kurz über die Haltung während des Gebetes nachzudenken. Ja, außer im Gebetsverein oder in der katholischen Kirche kennt kaum noch jemand das kniende Gebet. Jede Gebetshaltung sollte anlassbezogen sein. Welches Gebet spreche ich? Liefere ich mich Gott aus, unterwerfe ich mich und zeige es durch ein liegendes oder kniendes Gebet? Stehe ich vor ihm, um mich senden zu lassen? Sitze ich neben ihm, um mit ihm auf Augenhöhe zu reden? Oder stehe ich unter ihm und empfange mit geöffneten Armen? Alle Haltungen haben ihre Berechtigung. Und ich würde kein Urteil darüber fällen, welche Haltung die beste ist. Haltung ist aber ein Ausdruck. Die innere Haltung ist wichtig, aber äußere Zeichen auch. Wir sprechen auch durch unser Verhalten und dessen sollten wir uns bewusst sein. Manchmal bleibt zum Beten keine Zeit. Kommen wir nun zum letzten Gedanken meiner Predigt. Die Macht des Gebetes. und rufe mich an in der Not. Na, jetzt bin ich schon eins zu weit. Da sind wir. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Wenn wir Gott aus der tiefsten Not anrufen, dann hört er uns. Wir haben die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. Das erfordert keine umschweifenden Worte, kein Gebetsablaufschema ABDF. Aus der Not schreist du, das geht rein um den Austausch der wichtigen Informationen. In der Not brauche ich deine Hilfe, Herr. Kennt ihr ABDF? Das ist mir aus der jungen Freizeit vor 35 Jahren noch hängen geblieben. Das wurde uns als Reihenfolge für Gebetsinhalte mitgegeben. Das A steht für Anbetung, das B für Bitte, das D für Dank und das F für Fürbitte. ABDF. Schreist du aus der Not heraus, so hört Gott dein Rufen und die Zusage gilt, so will ich dich erretten. So sollst du mich preisen, dann bitte auch nicht vergessen, nach der Rettung, okay? In Lukas 11, Vers 9 finden wir eine weitere Zusage. Denn wer da bittet, der nimmt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Haben wir damit einen Automaten? Oben Gebet rein, unten Erfüllung raus. So einfach ist das nicht. Aber hier hilft die Beständigkeit. Lass es uns so tun, wie Jesus es anhand einer Witwe beschreibt. Und da steht in Lukas 18, die Verse 2 bis 8a, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in der Stadt, die kam zu ihm und sprach: Rette mich von meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach dachte er bei sich selbst, ob ich mich vor Gott schon nicht fürchte, noch vor meinem Mitmenschen scheue. Derweil aber mir diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie retten, auf dass sie nicht zuletzt komme und betäube mich. Da sprach der Herr: Höret hier, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er mit ihnen verziehen? Ich sage euch, er wird sie retten in einer Kürze. Lasst uns im Gebet hartnäckig sein und nicht aufgeben, auch wenn wir nicht direkt ein Ergebnis feststellen. Wir haben heute über Gebet als Fürbitte nachgedacht und das Gebet als Gemeinschaftserlebnis beleuchtet. Wir haben uns verinnerlicht, dass das Gebet eine Ermutigung für uns ist, dass wir uns gegenseitig zusprechen können. Wenn wir beten, werden wir als Christen erkannt und geben im Gebet unsere Liebeserklärung ab. Wir erkennen die große Macht des Gebetes und bleiben beständig darin. Die Ironie der zu eingangs zitierten Aufforderung meines Ex-Chefs habt ihr ganz sicherlich verstanden. Notfalls müssen wir zum Äußersten greifen und miteinander reden. Es sollte das Einfachste der Welt sein, zu reden. Gott hat uns diese Gabe gegeben. Das Reden mit Gott ist ein Atemholen des Glaubens. Niemand von uns steuert den Atem. Aber wir wissen, wenn wir nicht mehr atmen, geht es uns rasch schlechter. Lasst uns zusehen, dass wir nicht in eine Glaubensschlafapnoe verfallen und unsere Kraft verlieren. Amen.